Willkommen zu deiner persönlichen Analyse. Wir haben ja ein Dokument vor uns, das sich liest wie ein privates Journal, fast wie das persönliche Betriebssystem für einen Menschen. Es ist ein Text von Kurt Overl mit dem Titel »Ein Credo«. Und der faszinierende Zufall ist, dass es laut Vermerk genau heute, am 24. Januar 2026, aktualisiert wurde.
Wirklich, genau heute.
Genau heute. Unsere Mission ist also, wir wollen dieses Betriebssystem mal gemeinsam entschlüsseln, es quasi reverse-engineeren und schauen, was es antreibt und was du vielleicht für dein eigenes System daraus mitnehmen kannst.
Das ist eine sehr spannende Herangehensweise, denn es ist eben kein wissenschaftlicher Text, sondern das, was der Autor selbst eine Lebenshaltung nennt.
Genau.
Wir schauen also nicht auf eine Theorie über die Welt, sondern sozusagen in die Werkstatt einer ganz persönlichen Ethik. Es geht darum, wie man aus seinen Werten und Erfahrungen einen verlässlichen Kompass für das eigene Handeln baut.
Ja, ein Kompass, das ist das perfekte Stichwort. Und jeder Kompass braucht ja einen Nullpunkt, eine Grundlage. Und der Autor fängt damit an zu definieren, worauf er seinen Kompass eben nicht ausrichtet.
Okay.
Er schreibt, ich glaube nicht an die Ideale jener, die das Leben bis ins Private verordnen wollen, sondern an Erfahrungen, die das Leben formen. Das klingt erstmal gut, aber es ist doch eine ziemlich radikale Absage an, ja, an was eigentlich?
An alles, was von außen kommt und beansprucht, die alleinige Wahrheit zu sein, würde ich sagen. Er stellt hier zwei fundamental unterschiedliche Quellen für Orientierung gegenüber.
Mhm.
Auf der einen Seite die Ideale, die dir sagen, so sollst du leben. Das ist ein von oben diktiertes Regelwerk. Auf der anderen Seite die Erfahrung. Er sagt, seine Ethik wächst von unten, aus dem Leben selbst.
Und die Zutaten dafür nennt er ja auch.
Genau. Liebe, Leid und Erinnerung. Das ist keine abstrakte Philosophie, das ist gelebtes Leben. Sein Kompass wird sozusagen nicht in einer Fabrik hergestellt, sondern durch die Höhen und Tiefen seiner eigenen Biografie geeicht.
Okay, das leuchtet ein. Aber er geht ja noch einen Schritt weiter. Sein Misstrauen richtet sich nicht nur gegen die Regeln, sondern auch gegen die Leute, die sie verkünden. Er sagt, ich misstraue allen reinen Lehren und Menschen, die meinen, im Besitz der Wahrheit zu sein.
Und das ist der entscheidende Punkt.
Ja, hier wird es für mich richtig spannend. Denn hier kritisiert er nicht nur den Inhalt, sondern die Haltung der absoluten Sicherheit. Warum ist diese Sicherheit für ihn so ein Problem?
Weil sie das Gespräch beendet, bevor es überhaupt angefangen hat. Wer glaubt, die Wahrheit schon zu besitzen, der muss ja keine Fragen mehr stellen.
Stimmt.
Und genau das kehrt der Autor um. Schau dir mal die Gegensätze an, die er aufmacht. Er zieht den Dialog dem Postulat vor. Das Postulat ist, naja, eine Behauptung, die im Raum steht. Der Dialog ist ein gemeinsamer Prozess, eine Suche.
Er zieht das Nachfragen dem Geplärre vor.
Ja, das eine ist Neugier, das andere ist einfach nur Lärm.
Und der stärkste Gegensatz für mich ist der Gesinnung die Verantwortung. Das ist doch top aktuell.
Absolut.
Das sehen wir doch ständig in öffentlichen Debatten. Jemand postet eine wohlmeinende Solidaritätsbekundung. Das ist die Gesinnung. Aber was sind die tatsächlichen Folgen? Das wäre die Verantwortung.
Genau das ist der Kern. Es ist der Unterschied zwischen dem, was gut gemeint ist und dem, was am Ende gut gemacht ist. Verantwortung heißt, ich schaue mir die Konsequenzen meines Handelns in der echten Welt an.
Mhm.
Reine Gesinnung bleibt oft in der abstrakten Welt der guten Absichten stecken. Diese ganze erste Säule seines Credos ist also ein Plädoyer für intellektuelle Bescheidenheit. Er sagt im Grunde, mein Kompass ist lernfähig, er ist nicht fertig, er ist immer im Prozess.
Das ist eine unglaublich offene und zugleich anspruchsvolle Haltung.
Ja.
Und diese Haltung des ständigen Lernens, die muss ja auf einem bestimmten Bild vom Menschen beruhen. Und da liefert er den nächsten Baustein. Er sagt, ich erkenne im Menschen kein über allem stehendes Wesen, aber eines, das Würde besitzt und ein fähiges.
Diese Balance ist wirklich bemerkenswert.
Ja, oder? Keine Glorifizierung, keine Verteufelung. Aber was macht für ihn dann die Würde des Menschen aus?
Seine Würde liegt nicht darin, was er ist, also nicht die Krone der Schöpfung, sondern worin er fähig ist. Es ist eine Würde, die auf Potenzial beruht.
Okay.
Und die drei Fähigkeiten, die er nennt, sind wie ein Dreiklang, der sich durch den ganzen Text zieht. Die Fähigkeit zum Mitgefühl, zur Vernunft und zur Wachsamkeit. Das ist quasi die Grundausstattung.
Lass uns die mal kurz auseinandernehmen. Mitgefühl ist die emotionale Verbindung zum anderen. Vernunft ist die Fähigkeit, logisch zu denken und abzuwägen.
Richtig.
Aber Wachsamkeit auf andere und auf sich selbst, das finde ich am interessantesten. Das ist doch mehr als nur Aufmerksamkeit, oder?
Oh ja, viel mehr. Es ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Empathie in Aktion. Wachsamkeit auf mich selbst bedeutet, kenne ich meine eigenen Vorurteile, meine blinden Flecken? Und Wachsamkeit auf andere heißt, nehme ich wirklich wahr, was mein Gegenüber braucht?
Oder projiziere ich nur meine eigenen Wünsche auf ihn?
Genau. Es ist die Metakompetenz, die Mitgefühl und Vernunft überhaupt erst wirksam werden lässt. Es ist ein aktiver Zustand. Man ist nicht einfach mitfühlend, man übt sich darin. Man bemüht sich um Vernunft.
Das Menschenbild ist also optimistisch, weil es jedem dieses Potenzial zuspricht. Aber es ist auch verdammt fordernd.
Absolut fordernd.
Und von diesem fordernden Menschenbild ist der Sprung zum Thema Freiheit ja nur logisch. Er nennt die Freiheit des Menschen höchstes Gut. Aber dann kommt sofort das große Aber.
Mhm.
Er koppelt sie an eine ganze Liste von Pflichten. Das ist ja das genaue Gegenteil von der landläufigen Vorstellung von Freiheit als tun und lassen können, was man will.
Absolut. Für ihn scheint Freiheit kein Zustand zu sein, den man besitzt, sondern ein soziales Projekt, das man gemeinsam gestaltet. Die populäre Idee von Freiheit ist ja oft eine Freiheit von, frei von Zwang, frei von Regeln.
Stimmt.
Sein Konzept ist eine Freiheit zu. Die Freiheit, ein verantwortungsvolles Leben in einer Gemeinschaft zu führen. Und die Pflichten, die er nennt, sind im Grunde die Spielregeln, die dieses komplexe Projekt erst ermöglichen. Die Bedienungsanleitung quasi.
Genauer an. Die erste Pflicht. Die Freiheit des anderen wie die eigene zu wahren und, wenn es nötig ist, sie zu verteidigen.
Das ist mehr als nur passives Tolerieren.
Ja, das ist eine aktive Aufforderung zur Solidarität.
Genau. Es impliziert, dass meine Freiheit nur so sicher ist wie deine. Wenn die Freiheit eines anderen bedroht ist und ich nichts tue, untergrabe ich langfristig die Grundlage meiner eigenen Freiheit. Das ist ein tief solidarisches Prinzip.
Okay, aber dann kommt der zweite Punkt, sich an geltendes Recht zu halten. Da zucke ich kurz.
Aha.
Naja, für einen Text, der sonst so sehr auf den inneren Kompass und das Misstrauen gegenüber starren Regeln pocht, ist das eine ziemlich absolute Aussage. Was ist mit zivilem Ungehorsam?
Ein exzellenter Punkt. Das ist ein potenzieller Widerspruch, ja. Ich glaube, man muss das im Kontext sehen. Er betrachtet das Recht wahrscheinlich als den geronnenen Konsens einer Gesellschaft.
Okay, als den Rahmen.
Als den Rahmen, der das Zusammenleben überhaupt erst ermöglicht. Er würde vermutlich sagen, der Normalfall ist, das Recht zu achten. Aber wenn ein Gesetz fundamental gegen ein höheres Prinzip verstößt, zum Beispiel gegen die Menschenwürde,
Oder die Ehrfurcht vor dem Leben, auf die er am Ende kommt.
Genau. Dann würde sein innerer Kompass wahrscheinlich das Brechen dieses Gesetzes rechtfertigen. Aber er würde dann auch die vierte Pflicht anwenden, die volle Verantwortung für die Folgen zu tragen.
Also zum Beispiel eine Bestrafung in Kauf zu nehmen.
Richtig. Der Punkt ist nicht blinder Gehorsam, sondern die Anerkennung, dass Freiheit einen verlässlichen Rahmen braucht.
Das macht Sinn. Die anderen Pflichten sind dann ja die logische Fortsetzung, gesellschaftliche Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen.
Also ein aktiver Bürger zu sein.
Und eben jene Verantwortung für das eigene Handeln zu tragen. Und die fünfte Pflicht, Maß zu halten und Macht nicht zu missbrauchen, die zieht sich ja wie ein roter Faden durch alles.
Ja, dieses Maßhalten ist absolut zentral. Es ist die praktische Anwendung der intellektuellen Bescheidenheit vom Anfang. Und wenn du dir diese fünf Pflichten zusammen ansiehst, merkst du, Freiheit ist hier kein bequemes Wellnessprodukt.
Nein?
Es ist anstrengend. Es ist Arbeit. Eine tägliche Aufgabe.
Und wie setzt man das im Alltag um? Von diesen großen, fast schon staatstragenden Prinzipien zoomt er dann ja radikal ins Private.
Total.
Er sagt, er halte sich an einfache Regeln und nennt als Oberste, füge keinem zu, was du selbst nicht erleiden magst. Warum dieser Sprung vom Großen ins Kleine, von der Staatsphilosophie zur goldenen Regel?
Weil er damit seinen eigenen Prinzipien treu bleibt. Er misstraut ja den abstrakten Ideen und dem sturen Moralismus. Und die goldene Regel ist das genaue Gegenteil davon.
Sie ist nicht abstrakt.
Sie ist nicht abstrakt, sie ist radikal empathisch. Sie braucht keine komplexe Theorie, sondern nur die eine Fähigkeit, die er schon in seinem Menschenbild verankert hat. Mitgefühl. Sie zwingt dich, die Perspektive zu wechseln.
Sich in den anderen hineinzuversetzen.
Genau. Das ist Ethik, die am Küchentisch funktioniert, im Büro, im Supermarkt. Es ist die tägliche Praxis seiner ganzen Philosophie.
Und die Praxis ist von einer ständigen Suche nach Balance geprägt. Das ist der nächste Punkt. Er strebt nicht nach dem Größten, dem Besten, dem Ultimativen, sondern nach Ausgewogenheit, nach der Mitte.
Mhm.
Das könnte man ja auch als mittelmäßig oder entscheidungsschwach missverstehen. Ist es das?
Ich glaube, das wäre ein großes Missverständnis. Seine Mitte ist kein fauler Kompromiss, sondern ein aktives Ausbalancieren von Extremen. In einer Welt, die immer lauter und polarisierter wird, ist die Entscheidung für die Mitte eine fast schon radikale Tat.
Okay.
Es ist die Position, von der aus ein Gespräch überhaupt noch möglich ist. Das wird deutlich im nächsten Gegensatzpaar. Er strebt nicht nach Recht haben um jeden Preis, sondern nach Verstehen.
Das ist ein Gedanke, der mich wirklich umtreibt. Recht haben ist ein Kampf. Es erzeugt Gewinner und Verlierer. Verstehen ist ein gemeinsamer Prozess. Er erzeugt Verbindung.
Aber es ist so viel schwerer.
Viel schwerer. Unser ganzes System von Social-Media-Algorithmen bis zu Talkshows belohnt doch das Recht haben, nicht das Verstehen.
Absolut. Und genau deshalb ist dieser Satz so wichtig. Er ist eine bewusste Entscheidung gegen den Zeitgeist der Polarisierung. Wer nur Recht haben will, führt einen Monolog. Wer verstehen will, sucht den Dialog.
Um eine Brücke zu bauen.
Um eine Brücke zu bauen, genau. Und das ultimative Ziel ist ja dann auch folgerichtig. Er strebt nach Verbindung, nicht nach Trennung.
Und das führt uns zum letzten, vielleicht schwierigsten Punkt. Seine Definition von Toleranz. Er schreibt: Toleranz ist eine Tugend nur dort, wo niemand sie einfordert, aber jemand sie gewährt.
Mhm.
Wer sie für sich fordert, verdient sie selten. Das ist eine provokante, fast harte Aussage. Was meint er damit?
Er stellt sie nicht in Frage, er schärft sie. Er unterscheidet zwischen einer echten, von innen kommenden Toleranz und einer, sagen wir, erzwungenen Duldung.
Okay.
Echte Toleranz, so wie er sie versteht, ist eine freiwillige Geste der Stärke. Sie kommt aus Einsicht und Mitgefühl. Eine eingeforderte Toleranz, so scheint er zu argumentieren, ist oft der Versuch, einen Freifahrschein für die eigene Intoleranz zu bekommen.
Nach dem Motto, ihr müsst meine intolerante Haltung gefälligst tolerieren.
Genau das. Er sagt, echte Toleranz ist etwas, das man gibt, nicht etwas, das man nimmt. Eine sehr feine, aber entscheidende Unterscheidung.
Okay, wenn wir das alles jetzt mal zusammenfügen, also die Absage an Dogmen, das fordernde Menschenbild, die verantwortungsvolle Freiheit, die Suche nach der Mitte, was ist dann das übergeordnete Prinzip? Er gibt uns am Ende ja selbst einen Hinweis.
Ja, und es ist ein genialer Schachzug, weil er seine sehr persönliche Philosophie an eine universelle Idee ankoppelt. Er zitiert Albert Schweitzer und fasst sein ganzes Credo in dessen Worte. Die Ehrfurcht vor dem Leben.
Das ist die perfekte Klammer.
Die perfekte Klammer. Dieser eine Satz liefert die Begründung für alles, was er vorher gesagt hat.
Inwiefern?
Naja, die Ehrfurcht vor dem Leben erklärt, warum er starre Dogmen ablehnt, weil sie oft dem konkreten, lebendigen Menschen schaden.
Ah, okay.
Sie erklärt, warum Mitgefühl und Wachsamkeit so zentral sind, weil jedes Leben diese Aufmerksamkeit verdient. Sie erklärt, warum Freiheit untrennbar mit Verantwortung verbunden ist, weil meine Freiheit nicht das Leben anderer beschädigen darf.
Und sie erklärt auch die Suche nach Verbindung statt Trennung?
Exakt, weil aus dieser Perspektive alles Leben miteinander verwoben ist. Es ist die tiefste ethische Quelle, aus der sich all die anderen Regeln speisen. Es ist der Nordstern seines inneren Kompasses.
Wir haben also dieses persönliche Betriebssystem jetzt Schicht für Schicht freigelegt. Es basiert auf einem inneren Kompass, der durch Erfahrung geeicht wird, nicht durch Dogmen.
Mhm.
Es definiert Freiheit als ein anspruchsvolles Gemeinschaftsprojekt und es zielt im Alltag auf Balance, Verstehen und Verbindung. Das alles verankert in einer tiefen Ehrfurcht vor dem Leben.
Eine Anleitung, wie man ein erwachsener, verantwortungsvoller Mensch in einer komplizierten Welt sein kann.
Ja, genau das ist es.
Und das Bemerkenswerte ist ja, der Text gibt dir keine fertigen Antworten, die du einfach übernehmen sollst. Das würde ja seinem eigenen Geist widersprechen.
Stimmt.
Stattdessen gibt er dir ein Werkzeugset und eine Methode an die Hand, um deine eigene Lebenshaltung zu bauen. Die Botschaft ist, schau auf deine eigenen Erfahrungen, kultiviere deine Fähigkeit zum Mitgefühl und zur Vernunft, nimm deine Freiheit als Aufgabe ernst. Das ist das Angebot, das in diesem Credo steckt.
Und damit geben wir eine letzte Frage an dich weiter, die sich aus dieser ganzen Auseinandersetzung ergibt und über den Text hinausgeht. Wenn du jetzt gezwungen wärst, die drei wichtigsten Grundsätze deines eigenen inneren Kompasses, deines persönlichen Betriebssystems aufzuschreiben, was stünde auf diesem Papier?